und haut wieder auf die Griechen. Da hat die Kanzlerin ja auch an die niederen Instinkte appelliert im Sommer. Also wir können nicht eine gemeinsame Währung haben und die einen gehen früher in Rente und die anderen später. Und die einen machen mehr Urlaub und die anderen weniger. Da müssen sich alle schon ein bisschen gleich anstrengen. Schon haben die Stammtische gesagt, jawohl! Blöd, dass gleich einer ihrer Berater kam, auf die sie sowieso nie hört, und gemeint hat, Chefin, gib mal her. Chefin, ist blöd, aber ob Griechenland oder die anderen Südländer, die haben fast alle das gleiche Renteneintrittsalter wie wir. Und Urlaubsweltmeister in Deutschland, und in Europa und der Welt sind immer noch auch wir. Da war sie wieder sauer. Eine Unverschämtheit, mich mit Realitäten zu konfrontieren. Na gut, ist...
Kompott Nummer 291, Bungabgang. Hallo und herzlich willkommen zum 291. Kompott, den ich am heutigen empfindlich kalten Freitag, dem 11. November 2011, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:57.
Gerade nicht mehr. Egal. Die Eilmeldung, dass irgendwie Gorleben nicht mehr das einzige Atommüllendlager sein soll, sondern da neu gesucht werden soll, die habe ich eben gerade bei der Tagesschau gesehen, aber noch nichts Genaues. Das Intro nebenbei stammt aus der 44. Neues aus der Anstaltssendung. Also der, die inzwischen schon 2 Folgen alt ist, aber ja, die Merkel-Griechen. Falsch ist es trotzdem immer noch nicht. Was es hier aber ansonsten wieder gibt, ist die übliche Dreiteilung, nämlich 2 Teile Politik, 1 Teil Tech inklusive Space und Mafia und jede Menge Kälte, Biber. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist nicht das vorbeischwirrende Laub, sondern Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich ein paar Atommeldungen verstaut habe, nein, Gorleben nicht, Terrormeldungen, eine Bankenmeldung, S21 sind mir Neuigkeiten begegnet, Israel und Diktalien und mehr. 2 Grad, angeblich partly sunnige. Muss mit im Partly-Bereich sein. Chillige Greetings, die 2 Grad, die Windchillen minus 1, Comfort Level minus 3. Der Wind macht, 24 bis 41 oder 30 km/h aus dem Southeast. Kurz, kalt und windig. Immerhin, jetzt ist es nicht, was war es letzte Woche? Ach, egal. Also jetzt ist jedenfalls Chili. Chili das Schaf. Ja, so. Dann wollen wir mal. Dann geht erstmal los mit der Atomecke. Da ist als erste Meldung mir letzten Freitag noch in die Finger gefallen Tepgeld. Die Betreiberfirma des zerstörten Atomkraftwerks Fukushima erhält von der japanischen Regierung finanzielle Unterstützung. Nach Angaben des Umweltministeriums in Tokio handelt es sich um umgerechnet etwa 8,4 Milliarden Euro. Es sei eine erste Rate, damit TEPCO die massiven finanziellen Anstrengungen für die andauernde Dekontamination stemmen könne, erklärte der Minister Hosono. Das Geld stammt aus einem Fonds von Kraftwerksbetreibern unter der Regierung. Das Atomkraftwerk Fukushima wurde im März blablabla. Oder anders ausgedrückt, TEPCO kriegt jetzt tatsächlich Geld vom Staat, mutmaßlich ohne das jemals wieder zurückzahlen zu müssen. Also ich meine, 8 Milliarden ist schon eine Summe, die man nicht mehr so eben noch irgendwo auf einem Konto rumliegen haben dürfte. Von daher, ja, also sie kriegen Geld in den Arsch geblasen dafür, dass sie bei den Überprüfungen ihrer Kraftwerke gelogen haben am laufenden Band, Gewinne beiseite geschafft haben und ihnen dummerweise ein Kraftwerk in die Luft geflogen ist, und zwar richtig gründlich. Dafür kriegen sie jetzt Geld, weil, ja, sonst wären sie ja pleite und der Staat müsste zahlen. Gut, so zahlt der Staat und nicht der Staat. Ja, also, der Fernseher liegt hier übrigens immer noch. Ich wollte eben schon meinen, da hinten stört das Auto nicht, aber da muss ich nochmal gucken. Haben die da hinten die Straße Seitenstreifen malt?
Gibt's Fässer. Hab ich bei Fefe letzten Freitag gefunden. Die Atommüllfässer im Atlantik laufen aus. Welche Atommüllfässer im Atlantik, fragt ihr? Na die, die Deutschland dort versenkt hat. Verzeichnissen der Nuclear Energy Agency NEA und der IAEA zufolge versenkten 9 Staaten an 15 Stellen im Nordostatlantik bis 1982
114.726 Tonnen Atommüll in 222.732 Fässern. Bis auch Deutschland beteiligte sich laut dem Politikmagazin an der Ablagerung von radioaktiven Abfällen. Wir haben sogar die erste Verklappungsaktion initiiert. Aber hey, macht euch keine Sorgen, erstens war das nur schwach. Da, ein Schulbus. Der kommt ja immer so um die Zeit, ne? 8.40 Uhr. Erstens war das nur schwach und mittelradioaktiver Abfall und zweitens haben wir es vor der Küste von Portugal versenkt. Machen wir halt ab jetzt an der Nordsee Urlaub, nicht in Portugal. Oh, warte! Report Mainz zeigte in seiner gestrigen Sendung Unterwasseraufnahmen von aufgeplatzten und löchrigen Atommüllfässern, die Greenpeace im Jahr 2000 in einer Tiefe von etwa 100 Metern im Ärmelkanal gefunden hatte. Ostsee dann? Na, also was? Atommüllfässer? Versenkt? Im Ozean? Habt ihr den Arsch offen? Okay, die Frage kann ich zurückziehen, weil die Antwort darauf weiß ich. Ja, so, am Sonntag ist mir dann das Kretschlager in die Finger gefallen. Stuttgart, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Länder davor gewarnt, sich bei der neuen Suche nach einem Standort für ein Atommüllendlager wegzuducken. Es müsse der Standort sein, der beste ist, egal wo er liege, sagte der Grüne. Regierungschef der Nachrichtenagentur dpa. Auch Gorleben bleibe eine Option, jedoch gäbe es sehr viele Vorbehalte dagegen. Die Grünen im Bund wollen die Erkundung von Gorleben in Niedersachsen stoppen. Man braucht eigentlich gar nicht irgendwie besonders lange gucken. Gorleben war zu keinem Zeitpunkt als geeigneter Standort eingestuft. Der einzige, der Gorleben für geeignet gehalten hat, ist der damalige niedersächsische Ministerpräsident Herr Albrecht. Und der ist ja nun nicht gerade für seine besonders grundgesetzkonformen Verhaltensweisen berühmt geworden, ne? Zellerloch ist ja wohl auch irgendwie, also mindestens während seiner Zeit gewesen. Und dass er sich da irgendwie aktiv für Aufklärung eingesetzt hätte, wüsste ich jetzt nicht. Kann natürlich sein, dass er in Wirklichkeit ein Nazi-Gegner war, wie der Herr Filbinger. Ja. Also, am Montag gab es dann noch Kraftlügner. Das wird euch sicher genauso überraschen wie mich, schreibt Fefe. Die Energiekonzerne haben dem Bundeskartellamt massiv falsche Informationen geliefert, um drohende Sanktionen zu verhindern. Das Kartellamt suchte nach Belegen, dass die Energiemafia bewusst Kraftwerkskapazitäten zurückgehalten haben, um den Strompreis zu manipulieren. Da verweist Fefe auf eine alte Meldung, wo es darum ging, dass Kraftwerke oft dann aus technischen Gründen nicht zur Verfügung standen, als sie gerade am dringendsten gebraucht wurden. Und ja, das Auto ist tatsächlich weg. Und ich hatte erwartet, das ist erst weg, wenn es verschimmelt ist. Muss wohl jemand da gewesen sein. Na, also die Kraftwerksbetreiber haben also Unterlagen nicht rausgelassen. Und ja, damit wäre jetzt die Frage, wie sieht denn das aus mit den Untersuchungen, wo rauskam, dass man nichts feststellen konnte? Können wir die jetzt nochmal mit den geheim gehaltenen Unterlagen nochmal machen, um dann mal rauszufinden, dass die Kraftwerksbetreiber tatsächlich gelogen haben und dass sie konsequent immer gelogen haben und dass sie tendenziell auch immer weiter lügen werden? Na? Aber hey. So, am Dienstag gab es dann Iratom. Da ist nämlich die IAEA hat einen Bericht rausgelassen. Weil IAEA ja immer völlig unabhängig ist. Wir haben hier tatsächlich Straßenmarkierungen. Die sind neu. Oder mit Perwoll gewaschen. Was ich bei Straßenmarkierungen tendenziell eher nicht glaube. So. Also, der Iran hat nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Wien zumindest bis zum vergangenen Jahr an der Entwicklung einer Atombombe gearbeitet. Der Behörde liege eine Reihe von Hinweisen vor, dass das islamische Land bis 2010 verschiedene Projekte und Experimente zur Entwicklung eines atomaren Sprengkopfes durchführte, heißt es im neuesten Iran-Bericht der IAEA, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Teheran hatte das immer abgestritten. Ja, also ich meine, ja, 8.45 Uhr. So wirklich dolle überraschend ist es nicht, weil es darf als wahrscheinlich gelten, dass der Iran ein Interesse daran hat, eine A-Bombe zu haben. All dieweil die da in der Gegend mit Nachbarländern sitzen, die atombewaffnet sind und insbesondere bei Israel ist ja bekannt, dass sie A-Bomben haben und dass Israel und Iran sich nicht mögen, ist auch bekannt und dann wollen sie halt Gleichgewicht des Schreckens, ne? wir machen euch genauso platt wie ihr uns. Na, weil das hat ja so großartig im Kalten Krieg funktioniert. Wo man dann auch nur hoffen kann, dass dann nicht irgendjemand wie, ach, mach die nicht platt, mal auf den Knopf fällt. Plumps. Aber dann gibt es Gilsenhilter. Bei einem Gilsenkirchener Entsorger hat jemand zwei Behälter mit Radioaktivitätswarnzeichen hingestellt, schreibt Pfeffer. Auf dem einen steht Uranium und auf dem anderen Schwefelzink. Was tut man da? Man ruft die Feuerwehr. Als die alarmierte Feuerwehr mit 14 Einsatzwagen anrückte, hatten die beiden Beschäftigten die Behälter bereits geöffnet. Ungeschützt und unter freiem Himmel. Wenn man den Verdacht hat, dass das, was man da gerade vor sich stehen hat, extrem gefährlich sein könnte, ist das Erste, was man macht, aufmachen, reingucken. Weil, hey, man hängt ja nicht am Leben, oder was? Na, die Besten der Besten der Besten, Sir. Aber es geht Ihnen wohl gut, keine Anzeichen auf Verstrahlung. Oder anders ausgedrückt, die Aufdrucke waren falsch. Wären die Aufdrucke richtig gewesen, hätten die Männer zumindest keine Probleme mehr gehabt, so langfristig. Rente, was für Rente? Ihr braucht keine Rente, ihr seid in 3 Tagen tot. Na gut, 7 Tagen. So, dann gibt's Röttbullshit. Bundesumweltminister Norbert Röttgen strebt bei der Suche nach einem Atomendlager einen breiten gesellschaftlichen Dialog an. Ziel der Gespräche mit den Ländern sei es, wie man in einem transparenten Verfahren zum besten Standort gelangt, sagte der CDU-Politiker der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Diese Verfahren sollten dann auch gesetzlich festgelegt werden. Er trifft sich Freitag mit Vertretern aller Bundesländer, um neue Bewegungen in die festgefahrene Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle zu finden. Bislang wird ein Salzstock in Gorleben erkundet. Also ich meine, konsequent wäre, wenn Herr Röttgen dann auch darauf hinweisen würde, dass es eigentlich keinen Sinn macht, einen ohnehin ungeeigneten Standort Gorleben weiter zu untersuchen. Weil, also, wenn der Herr Röntgen irgendetwas gelernt hat, dann vielleicht, dass Gorleben genauso angreifbar ist wie die Asse. Und die Asse ist nun sehr offensichtlich ungeeignet. Und deswegen macht eine Erkundung des Salzstocks in Gorleben genau gar keinen Sinn. Es macht übrigens auch überhaupt gar keinen Sinn, da jetzt noch mehr Kastoren in Gorleben in eine Halle oberirdisch zu packen. Schon gar nicht, wo ja allgemein bekannt sein darf, dass die Halle bis an den Zaunrand strahlt. Was, meine naive Vorstellung wäre, dass da mal jemand mit Strahlungsdetektoren rumläuft, um rauszufinden, wo kommt die Strahlung her. Strahlt hier irgendein Castor besonders oder strahlen die einfach nur alle so wild in die Landschaft vor sich hin? Na, weil also ich meine, wenn die Grenzwerte am Zaun überschritten werden oder drohen überschritten zu werden, wäre mal der Zeitpunkt rauszufinden, warum. Na, die Castoren sollen doch angeblich 8 so dicht sein. Ja, wenn die angeblich 8 so dicht sind, vielleicht dürft ihr gar nicht so viele davon zusammenstellen. Das wäre dann ein verdammt guter Grund, ein zweites Zwischenlager sich zu suchen, wo man dann Castoren hinpackt. Na, mal ganz davon abgesehen, dass Deutschland genügend Zwischenlager hat. Jedes AKW hat eins. Seit geraumer Weile. Und da gibt es jetzt so ein paar AKWs, die nicht mehr wieder angeschaltet werden dürfen. Da ist Platz in den Zwischenlagern. Da ist auch die Tendenz relativ groß, dass man schon jetzt genau wissen kann, wie viel Material da hinkommt. Und wann? Und dann ist das Ding gegessen. Aber hey, na, also Röttgen bullshittet lieber so bla und breiter gesellschaftlicher Konsens bla bla. Und das gießen wir dann in ein Gesetz bla bla. Und vor 2027 wird da genau gar nichts passiert sein. Und bis dahin haben wir festgelegt, dass Gorleben gefälligst, weil es ja der einzige Standort ist und alternativlos ist, fähig zu sein hat. Oder so. So, am Mittwoch gab es dann Iran einsichtig, weil Iran ist völlig uneinsichtig. Der Iran wird sein Atomprogramm auch nach dem neuen kritischen IAEA-Bericht unbeirrt fortsetzen. Irans Bevölkerung werde von ihren Rechten nicht abrücken, kündigte Präsident Mahmoud Ahmadinejad nach Angaben eines Fernsehsenders an. Nichts könne den Fortschritt im Land aufhalten, sagte der Präsident. Dem Bericht zufolge Ahmadinejad wies den Bericht erneut zurück und betonte, der Iran benötige keine Atomwaffen. Keine Ahnung, ob die Reihenfolge hier gerade Blödfug ist, aber also die erste Reaktion war, nein, stimmt nicht. So, die zweite Reaktion ist, und selbst wenn es stimmt, machen wir trotzdem weiter. Ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt die genialste aller Verteidigungsstrategien. Na, also ich meine, man legt sich vielleicht eher drauf fest, nein, stimmt nicht, Punkt. So, nein, stimmt nicht, Punkt, und wir können euch beweisen, dass wir nichts tun. Oder wir sind der Meinung, wir müssen euch nicht beweisen, dass wir nichts tun. Oder irgendwie sowas, aber ein nein, stimmt nicht, und selbst wenn es stimmen sollte, machen wir trotzdem weiter. Ist jetzt nicht so die genialste Verteidigungsstrategie. Ich weiß auch nicht. Na, weil jetzt denkt ja Israel laut drüber nach, den Iran im Grunde Boden bomben zu wollen. Und die USA, die ja niemals irgendwie kritisch gegenüber Israel sind,
neigen dazu, dem zustimmen zu wollen, was ich so als Eindruck gewinne. Dass das für den Iran besonders hilfreich wäre, glaube ich nicht. Na, vor allen Dingen, weil also allerspätestens, wenn die USA da sagen, okay, und jetzt bomben wir euch in die Steinzeit zurück, das nicht besonders hilfreich für die Bevölkerung ist. Wobei, auch Deutschland sagt jetzt ja, also nein, wir müssen ja mit unseren israelischen Freunden übereinstimmen. Bomben wollen wir zwar nicht, aber Sanktionen. Die dann dummerweise alle bis auf Ahmadinejad treffen. So, ist wie gesagt von Mittwoch. Auch am Mittwoch gab es dann eine GdP-Forderung. Ausnahmsweise mal Geschwafel von der Gewerkschaft dämlicher Polizisten, dem ich nicht sofort widerspreche. Weil die Gewerkschaft der Polizei hat eine Absage des für Ende November geplanten Castortransportes nach Gorleben gefordert. Denn die der sächsische GdP-Vorsitzende Schilf sagte, die Zweifel an den offiziellen Strahlenmesswerten seien nach wie vor nicht ausgeräumt. Die Gewerkschaft befürchte eine erhöhte Strahlenbelastung für die Polizisten. Also, sie haben Angst, dass ihre armen Polizisten verstrahlt werden. Ja, also ich meine, ich hätte vor allen Dingen Angst, dass die Bevölkerung, die da irgendwo im Umkreis von wie weit muss man isolieren, verstrahlt werden könnte. Na, also immer ganz davon abgesehen, dass mir immer noch nicht klar ist, wie man jetzt eigentlich drauf kommt, dass die Strahlung jetzt doch wieder in Ordnung sei. Na, also ich meine, da müsste es irgendwo eine Begründung geben, warum denn der Strahlenmesswert, der da vorher danach aussah, dass es eben zu hoch ist, nicht stimmen könnte. Na, weil also selbst wenn sie nur die Castoren von A nach B geschoben haben sollten, wäre das ja nun nicht nachhaltig. Na, so frei nach dem Motto, nein, also da an dem Zaun soll es nicht strahlen, dieser eine Messwert. Oder was? Ja, ich würde auch erwarten, dass sie irgendwie rausfindig machen, wo denn die Strahlenwerte herkamen. Also jemand mit einem Geigerzähler in die Halle reinschicken und der muss dann rausfinden, wo strahlt's denn hier? Und wenn man dann rausfindet, ja, der Castor da hinten da, der strahlt so, als sei er undicht, dann wäre das ein verdammt guter Grund, sich um den Castor da hinten da mal besonders zu kümmern. Und wenn das heißt, dass man den Castor da hinten da erstmal irgendwie irgendwo hinschaffen muss, wo man ihn tatsächlich aufmachen kann, ohne die gesamte Gegend in ein Strahlenbad zu tauchen, ja, dann muss man das halt machen. Na? Augen zu und durch ist da jetzt nicht unbedingt so die genialste Vorstellung. Dann gibt's von gestern einen Lagervorschlag. Kernkraftgegner haben ein eigenes Konzept zum Umgang mit hochradioaktivem Atommüll vorgelegt. Der von der Organisation ausgestrahlt entwickelte mehrstufige Plan sieht zunächst den Stopp der weiteren Produktion von nuklearem Abfall vor, teilte ein Sprecher in Hamburg mit. Das wiederum wird den Kernkraftwerksbetreibern nicht gefallen und von daher nicht passieren. Und nachdem Merkel ja tut, was die Kraftwerksbetreiber wollen, bis auf wenn es politisch gerade mal nicht opportun ist, wird sie im Zweifelsfall keine Kraftwerke stoppen. Aber ja, konkret benannt werden sollen die Standorte erst nach einer umfassenden gesellschaftlichen Debatte über Methoden und Sicherheitskriterien für ein Endlager. Gorleben als einen solchen Ort schlossen die Kernkraftgegner aus. Morgen berät Umweltminister Röntgen mit Vertretern der Länder über das weitere Vorgehen. Also morgen wie heute. Bisschen eine Meldung von gestern. Den ersten Teil radioaktiven Mist zu produzieren, damit jetzt mal aufzuhören, das wird tendenziell genau gar nicht passieren, weil das ist halt nicht opportun, weil dann die Kraftwerksbetreiber noch weiter klagen, wobei nachdem jetzt inzwischen 3 von 4 AKW-Betreibern schon mit Klagen winken, kann man es eigentlich auch drauf ankommen lassen. Es kann eigentlich nicht so viel mehr Klage werden, wenn man es denn wollte. Na, Merkel will nur nicht, von daher. So, dann gibt's Neues vom Terror. Wie die Union Dresden DPA, die innenpolitischen Sprecher von CDU und CSU in Bund und Ländern verlangen einen Ausbau der Videoüberwachung an Brennpunkten der Kriminalität. Kein Bürger soll öffentliche Plätze und Verkehrsmittel aus Angst vor Übergriffen meiden, heißt es in einer heute verabschiedeten Dresdner Erklärung. Zudem mahnten sie ein konsequentes Vorgehen gegen kriminelle Rockervereinigungen bis hin zum Verbot an. Weil das ja auch total hilft, wenn man die Vereinigungen verbietet. Weil die Leute sich nicht einfach so treffen dürfen, ne? Also, wie war das? Gab es da nicht sogar ein Versammlungsrecht? War das nicht sogar in so einem unwesentlichen Gesetz mit dem Vornamen Grund? Ach, das gibt's in der Union nicht. Na, Verfassungsfeinde my ass. Also, ja. Sorge bereitet zudem die zunehmende Eskalation von Gewalt am Rande von Fußballspielen. Die Unionspolitiker schlugen eine Klassifizierung von Spielen je nach Gefährdungslage vor. Was mir bei der Gelegenheit irgendwie fehlt, ist eine Aussage, wie denn eine Videokamera irgendjemanden schützen soll. Na, wenn ich weiß, dass da hinten eine Kamera ist, die aufzeichnet, wie ich abgestochen werde, fühle ich mich dadurch nicht weniger abgestochen oder verprügelt oder whatever. Na, sondern wenn ich weiß, dahinter ist eine Videokamera, dann fühle ich mich eher verarscht. Weil die Tendenz, dass da jemand drauf guckt, ist ja doch eher gering. Vor allen Dingen, wenn man dann immer mehr Videokameras hinbaut, dann gibt es immer mehr Videokameras, auf die niemand achtet. Weil schlicht und ergreifend ja, je mehr Videokameras, desto weniger Menschen. Und also entsprechend beguckt das niemand. Da kann man dann hinterher sich die Bänder angucken, wenn man dann mal irgendwann aus dem Krankenhaus wieder rauskommt. Na super, da habe ich ja was gewonnen mit. Na, also, ich weiß auch nicht, ich finde den Vorschlag irgendwie nicht hilfreich. Muss an mir liegen. Ist vom letzten Freitag als Meldung. Am Montag gab es dann VDSKA. Das BKA hat haufenweise sinnlose Anfragen an die Provider gestellt, schreibt Pfefe, um die Statistik zu fälschen, wie viele Fälle mangels Vorratsdatenspeicherung angeblich nicht gelöst werden konnten. Beziehungsweise Pfefe hatte da einen Telepolis-Text von Twister als Grundlage und, könnte man jetzt sagen, die haben jegliche Glaubwürdigkeit verspielt. Und dieser Zirkel, zu dem muss man ja nichts mehr sagen. Aber wartet, solche Anfragen sind nicht kostenlos. Der AK-Vorrat hat nachgerechnet, dass dem Steuerzahler hier fünfstellig Schaden entstanden ist, um damit eine Statistik zu fälschen und so die politische Abschnorchelkampagne der Schnüffelparteien CDU und SPD zu unterstützen. Na, die haben bewusst Geld aus dem Fenster geschmissen, damit der Herr Zensierke betonen kann, wie wichtig eine Vorratsdatenspeicherung wäre und wie viele Trilliarden an IP-zu-Personen-Anschlusszuordnungen man leider nicht mehr auflösen konnte, weil leider das ja nicht verdachtsunabhängig unbegrenzt lange gespeichert wurde. Herr Zensierke, wie wäre es damit? Das bezahlen Sie von Ihrem Gehalt ab. Sie kriegen so lange kein Gehalt mehr, bis das alles abbezahlt ist. Also zu gut Deutsch, Sie kriegen nie mehr Gehalt, weil bis das abbezahlt ist, sind Sie ein Rentner. Und dann kriegen sie auch keine Rente. Nein? Hartz IV ist zu wenig? Ach. Und dann gibt es Gallblubber. Wer bei all diesen furchtbaren Taten der CDU vergessen hat, wie furchtbar die Verräterpartei ist und warum sie ihren Namen zurecht hat, schreibt Pfefe. Innenminister Reinhold Gall, SPD, hat im Landtag den Einsatz von Trojaner-Software durch Polizei und Verfassungsschutz gegen Kritik verteidigt. Schlimm genug, ich weiß, aber schaut mal, was für ein unglaublich bescheuertes Argument er bringt. Das ist so unsagbar dämlich, dass man dem eigentlich auch direkt in die geschlossene Abteilung einweisen könnte. Mir schmerzt die Stirn alleine vom Zitieren. Früher hätten Terroristen zum Beispiel per Brief einen Selbstmordanschlag angekündigt. Diese habe man beschlagnahmen können. Die Anschläge oder die Briefe? Was machen wir, wenn solche Personen auf Fahrzeug posten? Fragte Gall. Das Lesen zur Kenntnis nehmen? Mein Pfefe, ach du meine Güte, wo haben Sie den denn her? Früher habt ihr also Bekennerbriefe beschlagnahmt, ja? Nachdem sie bei euch eingetroffen sind? Denn so funktionieren Ankündigungen, ja. Na, das ist ja eine Top-Polizeiarbeit, Herr Wachtmeister. Oh, und heute, wo die Leute ihre Taten auf Facebook ankündigen, was? Da braucht man Trojaner, um sie entschlüsseln zu können. Au, die Schmerzen. Nein, Herr Gall, das sind keine verschlüsselten Selbstmordanschlagsankündigungen auf Facebook. Die haben nur alle in der Schule keine Rechtschreibung gelernt, weil Spezialisten wie Sie den Schulen das Geld wegnehmen, um damit sinnlosen Müll für die Sicherheit anzuschaffen. Der Gall, der muss echt irgendwie völlig weggetreten sein. Da würde mich mal interessieren, ob den schon ein Psychologe untersucht hat. So, dann gibt's GB Angst. Na, wir kriegen ja demnächst einen neuen Generalbundesanwalt, nämlich Harald Range. Und der hat jetzt schon angekündigt, dass er davon ausgeht, dass die Terrorbedrohung in Deutschland so schnell nicht aufhören wird. Dem Hamburger Abendblub sagte er, er wisse nicht, ob der Kampf gegen den Terror zu gewinnen sei. Die Kriminalitätsformen änderten sich ständig. Dennoch denke er, dass man noch einige Zeit mit dieser Bedrohung zu tun haben werde. Range, bisher Generalstaatsanwalt in Celle, da gab es mal ein Loch, wird am 17. November in Karlsruhe in sein neues Amt eingeführt. Der Generalbundesanwalt ist in Deutschland federführend bei der Verfolgung terroristischer Straftaten. Oder anders ausgedrückt, der Kerl hat jetzt schon FAD verbreitet und es steht nicht zu befürchten, dass er auch nur einen einzigen Hauch besser als Monika Moritz-Harms sein könnte. 9 Uhr. Und nein, heute spricht nur 1 Uhr. So, Neues von den Banken. Restruktur. Die führenden Industriestaaten der Welt weit in den Kampf gegen Spekulatiusgeschäfte. und Steuersünder aus. Besonders sogenannte Schattenbanken müssen mit Auflagen rechnen. Die Arbeiten hätten bereits begonnen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem G20-Gipfel im französischen Cannes. Die weltweit größten Banken sollen umgebaut werden, dass Steuerzahler nicht mehr für Verluste aufkommen muss. In Deutschland gehören die Deutsche Bank und die Commerzbank dazu. Da gibt es irgendwie, 29 irgendwie so Banken in der Liste. Und die sollen so umgebaut werden, dass der Steuerzahler nicht mehr für Verluste aufkommen muss. Das Erste, was man mal tun könnte, wäre der Commerzbank das Geld des Steuerzahlers wieder wegnehmen, was sie übrigens im Moment gerade haben. Und wo sie zumindest nach meinem letzten Stand keine Zinsen drauf gezahlt haben. Das wäre so das Allererste, was man tun könnte. Danach könnte man sich Gedanken darüber machen, wie es denn sein kann, dass die Deutsche Bank auch Steuerzahlergeld bekommen hat, obwohl sie nie direkt vom Steuerzahler bezahlt wurde. Und wenn man damit fertig ist, darüber zu meditieren, dann können wir mal anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, ob es denn nicht doch ein Too Big Too Fail gar nicht geben kann, ob man nicht einfach Banken einfach mal mit Schwung in die Wand knallen lassen kann, beziehungsweise eine Bank, die damit droht, dass sie eigentlich in die Wand geknallt werden will, man das aber nicht zulassen will, dann entsprechend den Verantwortlichen Strafen zukommen lässt, die nur noch von Hartz IV leben lässt zum Beispiel. Das könnte eventuell ein Anreiz sein. Na? Aber hey, wird nicht passieren. Dann gibt's S21. Das Kostheimnis. 3 Wochen vor der Volksabstimmung zu Stuttgart 21 gibt es neue Zweifel an der Finanzierung des Milliardenprojekts. Bislang unbekannte Dokumente zeigen nach Spiegel-Informationen, dass die damalige Landesregierung schon 2009 mit höheren Kosten rechnete, Parlament und Öffentlichkeit aber nicht darüber informierte. 2009 war übrigens noch der Filbinger-Vertraute und Nazi-Gegner Herr Oettinger, der jetzt einen auf Energiekommissar in der EU spielt. Ministerpräsident. Oder anders ausgedrückt, noch zu Oettingers Zeiten war bekannt, dass das Ding tendenziell eher 6, irgendwas Milliarden als 4, irgendwas Milliarden kosten würde. Das haben sie aber geheim gehalten, weil der Herr Ministerpräsident auch nicht wollte, dass das öffentlich wird. Haben sie dann auch besser gar nicht mehr genau hingeguckt und die Zahlen einfach mal irgendwo unter einem Teppich versenkt. Ist jetzt halt nur rausgekommen, weil, die Union ist nicht mehr Regierung. Die kann das nicht mehr unter dem Teppich halten. Natürlich wird S21 teurer als geplant. Das ist auch einigermaßen offensichtlich gewesen, dass S21 niemals zu den Kosten, die da irgendwo rumstanden, gebaut werden würde. Aber hey, der jammerliche Ministerpräsident und heutige Jugendkommissar Günther Oettinger verbat sich daraufhin weitere Berechnungen. Auf Wunsch des Herrn MP, so heißt es in dem Vermerk, solle derzeit von einer neuen Kostenberechnung abgesehen werden. Entsprechende Zahlen seien in der Öffentlichkeit schwer kommunizierbar. Die SPD haben sie dann auch rausgehalten. Oder anders ausgedrückt, die spannende Frage wäre, nachdem jetzt bekannt ist, dass schon vor 2 Jahren rauskam, dass das Zeug teurer wird, wie viel teurer wird's denn inzwischen? 8 Milliarden? 10? 15? Wie viel Geld seid ihr bereit, da reinzustopfen, bis ihr zugebt, dass es dann doch irgendwie ein klitzewinziges bisschen zu teuer sein könnte? Israel, da gab es eine Meldung, die nur deswegen das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, weil die Herren Sarkozy und Obama nicht mitbekommen haben, dass ihre Mikrofone übrigens an waren. Habe ich hier bei Fever gefunden. Auch Sarkozy und Obama haben gemerkt, dass Netanyahu ein habitueller Lügner ist. Sie dachten, die Mikro seien aus, aber durch einen technischen Defekt haben die Journalisten mitgehört. Dabei äußerte sich Sarkozy wenig diplomatisch über Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Das ist ein Lügner. Obama antwortete darauf wenig schmeichelhaft. Du bist ihm leid, aber ich habe jeden Tag mit ihm zu tun, berichtet die französische Zeitung Le Parisien und das Internetmagazin Arrêt sur Image. An der Stelle sei nochmal auf den Umstand hingewiesen, schreibt Hilfe, dass sogar die Merkel das schon gemerkt hat. Also Netanyahu lügt. Das wissen Obama und Sarkozy und tun genau gar nichts. Im Zweifelsfall werden die auch noch den Iran in die Steinzeit zurückbomben, wenn es gerade mal opportun ist, so zu tun, als sei man für Israel. Dann gibt's Israel-Order als Reaktion auf den jüngsten Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde zum iranischen Atomprogramm. Hat Israel die internationale Gemeinschaft zum Handeln aufgerufen? In einer Erklärung aus dem Büro von Premierminister Netanyahu heißt es, der Bericht bestätige den Verdacht, dass der Iran Atomwaffen herstelle. Deutschland, Großbritannien und Frankreich sprachen sich für schärfere Sanktionen aus. Russland lehnt das ab. Der Iran wies den Bericht als falsch zurück. Präsident Ahmadinejad erklärte, darin seien unbestätigte Behauptungen der USA übernommen worden. Na, also ich habe auch nicht gelesen, dass sie irgendwo Beweise hätten. Die Anzeichen, dass das so sein könnte, hätten sich nochmal wiederholt. Ja, Anzeichen, dass das so sein könnte. Ja und? Ist es oder ist es nicht? So, Diktalien. Da gibt's Berlusconiheit. Der italienische Ministerpräsident Berlusconi hat die Abstimmung über den Rechenschaftsbericht seiner Regierung gewonnen, die absolute Mehrheit im Parlament aber verfehlt. Für die Annahme des Papiers stimmte nur 308 der 630 Abgeordneten. Der Bericht wurde dennoch gebilligt, weil sich die Opposition geschlossen enthielt. Deren Vertreter fordern unmittelbar nach der Entscheidung den Rücktritt Berlusconis. Das Votum habe gezeigt, dass die Regierung in der Kammer keine Mehrheit mehr habe. Dass Berlusconi eigentlich schon seit geraumer Weile keine richtige Mehrheit mehr hatte, weil ihm ja Anhänger seiner eigenen Partei abhandengekommen sind, macht die Sache nur umso putziger, ne? Eigentlich hatte der keine Mehrheit. Dummerweise haben die Leute, die ihn da verlassen haben, trotzdem immer noch brav mit ihm gestimmt. Brave Schafe. Oder es haben irgendwelche anderen Leute mit ihm gestimmt. Also irgendwie, irgendwas roch da ohnehin komisch. So, jetzt hat er seine Mehrheit verloren. Das hier ist am Dienstag gewesen. Und ja, dann sind die Rücktrittsforderungen laut geworden. Es hat dann noch ein bisschen gedauert. Da hat es gar nicht. Am Dienstag auch noch kam dann die Meldung, der angeschlagene italienische Regierungschef Silvio Bungaconi ist zum Rücktritt bereit. Zunächst wolle er aber noch, dass das Reformgesetz mit Zusagen an die EU verabschiedet werde, ne? Wegen, weil Sparen ist aber trotzdem Pflicht. Auf die Idee, dass irgendwie dieses uns in die nächste Krise reinsparen uns vielleicht nichts bringt in Italien, auf die kommt Berlusconi nicht. Ne, wie auch. Der Mann denkt ja ohnehin eher mit südlicher liegenden Körperregionen. Nach einer Abstimmung über die Maßnahmen im Stabilitätsgesetz wird es Gespräche mit den Parteien geben. Berlusconi hat aber der Abstimmung über den Rechenschaftsbericht der Regierung die absolute Mehrheit deutlich verfehlt. Er hat auch schon angekündigt, nein, bei der nächsten Wahl werde er jetzt aber nicht wieder antreten. Ah, jetzt auf einmal. Na? Also das sind alles erstmal nur Ankündigungen. Und als solche nehme ich das auch erstmal noch nicht so richtig ernst. Aber immerhin kündigte Bungaconi an, dass er dann mal gehen will. Na? Also ich warte jetzt noch drauf, dass er dann auch tatsächlich seine Perücke nimmt und geht. Toupet, Entschuldigung. Na? Es ist so lächerlich, was der da abzieht. Aber hey, der diensthabende Diktator, immerhin, den muss man dann nicht von irgendeinem Untergebenen aus dem Amt mobben lassen. Den muss man nicht aus irgendeinem Abwasserrohr rausziehen. Gegen den gibt es ja noch nicht mal mehr eine große Revolution, weil irgendwie aus Gründen, die mir völlig schleierhaft ist, das Volk ihm immer noch nicht bei Wahlen deutlich genug gemacht, dass sie ihn nicht haben wollen. Offensichtlich wollen ihn genügend Leute haben. Oder der Wahl fälscht so gut, dass es nicht auffällt, dass niemand ihn haben will. Da weiß ich nicht, ob ich das glauben soll. Na? So. Genau, das wär's dann auch schon. Dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt diese Woche wieder Alison Krauss mit dem zweiten Titel vom Album Little Light Originals. Der zweite Titel vom Album Little Light Originals heißt Angels, ist 3 Minuten 27 lang. Gefunden habe ich den vor geraumer Weile mal irgendwann bei Jamendo.com, wo es den als Creative Commons lizenzierten völlig legalen Download gibt, den ich auch völlig legal in Form eines Podcasts verbreiten darf. Was es mir besonders einfach macht. Das Auto will hier abbiegen. Dann warte ich. Wenn das Auto mal die Güte hätte loszufahren. Beziehungsweise das Fahrer. So. Genau, also Angels von Alison Krauss gibt's auf die Ohren. Gefolgt von einem Ausschnitt aus dem Neues aus der Anstalt von September müsste das inzwischen schon sein. Nee, gar nicht wahr. Oder doch? Also Neues aus der Anstalt Nummer 44, die ist jetzt schon 2 Sendungen zurück. Da gibt es Beleidigungen in 3 Minuten 11. Uthoff hat sich da als Jurist aufgespielt. Und das kriegt er dann einfach in die Gehörgänge. Ich sag dann erstmal 91% auf dem 3GS. Es hält sich besser, plus es ist kälter. So, dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr euch bemüßigt fühlt, mir auch noch irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen, Jawohl. Fühlt euch eingeladen, einen Kommentar im compiblog.de, Kompott 291 Teil 1, einzutragen oder bei Twitter @kompott anzuschreiben oder eine Mail an compiblog@googlemail.com zu schreiben oder mich bei Google Plus zu erwähnen. Da gibt es jetzt auch eine Seite für den Podcast. Solange ich allerdings die nicht automatisch betankt kriege, wüsste ich jetzt nicht, wie ich da regelmäßig neue Inhalte reinschleuse. Und mich da an der Webseite anmelden, um dann da zu Fuß auf die Seite zu gehen, um dann da Inhalte einzustellen, da weiß ich auch nicht. Fühle ich mich irgendwie jetzt so spontan nicht bemüßigt. Das ist ja richtig Arbeitsaufwand. So. In diesem Sinne, fühlt euch also eingeladen, mir, falls ihr irgendwas loswerden wollt, das zukommen zu lassen. Jetzt sind wir bei 90%. Tendenz weiter fallend. Jedenfalls wünsche ich euch dann viel Spaß mit Angels from Alison Krauss. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
It took the edge off. At least that's what I thought at the time, but my mouth was open. And these words kept pouring out and out. My head is empty, and I wish it was just empty threatening. 'Cause all my angels seem to disappear and leave me lonely singing. And it's been so long since I felt not a victim of repression. So maybe I overdo, but take who this is or let me be. 'Cause all the angels in the world couldn't hold a candle to me. And no one will ever love you like I do. My fire is inside and the door is open, so let it slide and I am in you. Just be a man and I'll still love you anyway. My heart is broken most of the time, so don't let that bother you. And I learned to fight last time, so I know how to do what I have to do. Though I am painfully fragile, I'll do my best not to let anyone see. And deathly cold sometimes, it's easier to shut up than feel anything. But it's been so long since I've felt not a victim of reparation. So maybe I overdo, but take who this is or let me be. 'Cause all the angels in the world couldn't hold a candle to me. And no one will ever love you like I do. My fire is inside and the door is open, so let it slide and I'll just be who I am.
Darf ich vorstellen, Max Uthoff, unser neuer Anstaltsjurist.
Hä? Seit wann haben wir einen Anstaltsjuristen?
Seit heute.
Ach schön, dass ich auch mal was erfahre. Und wofür?
Ja, halt fürs Wortewählchen.
Ne? Stehst zu Diensten. Ich darf Sie beide mal kurz über den Tatbestand der Beleidigung aufklären.
Oh ja, ich weiß. Wieder das, weil ich den Wulf mal als präsidiale Bärchenwurst bezeichnet habe. Das ist jetzt bald ein Jahr her. Das wird mir so lange nachhängen, wie dieser Grüß August unser schönes Schloss verwohnen darf.
Herr Pelzig, es geht hier um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten.
Ja, ich weiß. Also, ich nehme die Bärchenwurst mit einem gewissen Bedauern zurück.
Das ist in dem Fall gar nicht nötig, denn es ist fraglich, ob Christian Wulff überhaupt beleidigungsfähig im Sinne des Paragraphen 185 Strafgesetzbuch ist.
Wieso?
Denn Beleidigung ist ja zunächst mal die Herabsetzung eines Menschen in seiner Persönlichkeit. Was brauchen wir also zunächst?
Ach so, Persönlichkeit. Oh, da bin ich ja beim Wulff fein raus. Super.
Aber Sie, Herr Priol...
Ich habe nichts gesagt. Und wenn doch mal, dann war es auch genauso gemeint.
Sie haben über unsere Kanzlerin
gesagt. Ach ja, die. Über die habe ich schon viel gesagt. Aber das muss ich ja gar nicht mehr, weil das erledigen jetzt ja die Veteranen aus der eigenen Partei viel besser. Teufel, auch da war was los. Auch der Dicke, die macht mir mein Europa kaputt. Und dann noch Ihre konservativen Kumpel im Ausland.
Ja, eben hier, Sie gepflegter Rechtsverdreher, ja? Welchen Strafkatalog hätten wir denn hier in der Anstalt zu befürchten, wenn wir das mal gesagt hätten, was der Berlusconi über die Merkel gesagt hat, ja?
Gar keinen, war ja italienisch.
Ja, italienisch war es, aber sehr vulgär soll es gewesen sein. Drum hat es ja hier auch keiner drücken dürfen.
Ja, in Italien schon.
Ja, 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 in den paar Zeitungen, die Berlusconi noch nicht gehören. Da stand's drin, La Merkel è una colonna inchiavabile.
Warte mal, colonna inchiavabile, aber das klingt doch ganz ansprechend, oder? Das klingt fast wie so ein Sommerhit von der Gianna Nannini.
Una colonna inchiavabile sotto il cielo di un'estate italiana.
Ja, das ist ja...
La 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 la.
Das ist ja sehr hübsch, aber wenn man es übersetzt, wird es eben justiziabel.
Ach ja? Warum?
Ja. Una colonna inchiavabile, das bedeutet übersetzt ein Hinterteil, das zu voluminös ist, um damit Beiwohnung zu betreiben.
Moment mal, und das hat der Berlusconi über unsere Kanzlerin gesagt?
Ja.
Ah, das ist ja empörend. Aber auch irgendwie drollig, gell? Weil da sagt der Depp mal was, von was er was versteht, ja?
Dann wird's nicht gedruckt.
Ach, ja, das ist wirklich verrückt.